Arbeite mit Sinn, Teil 10, Tools. Nachdem du nun weißt, wie du deine ganz persönliche Sinnformel für dich erarbeitest, aber auch weißt, wie du sie mit deinem Team und den Menschen in deiner Unternehmung im Kollektiv erarbeiten kannst, geht es jetzt darum, dass du auch in die Umsetzung kommst. Also das heißt, dass du die Maßnahmen, die du definiert hast in der Standortbestimmung oder die du eben auch gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen definiert hast, auch wirklich umsetzt. Und die Basis für die Umsetzung, die ist in den meisten Fällen oder grundsätzlich halt einfach ein Plan. Das heißt, nachdem du weißt, was du erreichen willst und was du dazu brauchst, ist es jetzt an der Zeit, dass du eben mit einem Plan auch in die Umsetzung kommst. Im Downloadbereich dieses Buches, den du auf sinnformelbuch.ch findest, da gibt es eine Zielliste und ja, auf diese Zielliste findest du sämtliche Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du eben deinen Plan erarbeitest. Aber beachte vorher, und das ist ganz wichtig, auch folgende Punkte. Sei ehrlich mit dir selbst. Willst du dieses Ziel wirklich erreichen? Oder geht es einfach darum, fremden Erwartungen zu genügen? Sei realistisch. Setze dir realistische Ziele. Wenn du dir etwas Unmögliches vornimmst oder bereits jetzt spürst, dass es dich zum Beispiel zeitlich überfordern wird, dieses Ziel zu erreichen und zu verfolgen, ja, dann solltest du gar nicht erst starten oder, noch besser, dir vielleicht eben Teilziele setzen. Sei ganz spezifisch. Je mehr Details du notierst, desto klarer wird es für dich sein, wie du eben Schritt für Schritt vorgehen musst. Aber sei auch flexibel, denn dein Plan, der muss nicht perfekt sein und der kann sich auch immer wieder ändern. Sei bereit dafür. Sei bereit dafür, deinen Plan, wenn nötig, anzupassen oder eben zu optimieren. Ja, und überprüfe auch regelmäßig, wo du stehst. Weil dein Plan ist dein Logbuch, um eben dein Ziel, deine Ziele zu erreichen. Und überprüfe deshalb auch immer wieder, ob du auf Kurs bist oder ob es vielleicht Zeit ist, eine Korrektur in die Wege zu leiten. Also lade dir die Ziellese, diesen Plan auf sinnformelbuch.ch gerne runter und arbeite damit. Es ist eine offene Excel-Tabelle, vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Verändere die so, wie es für dich passt. Es ist nur eine Vorlage, aber du solltest wirklich mit einem Tool arbeiten, das für dich so stimmt und mit dem du auch dann gerne arbeitest und das dich dann auch ja zwischendurch auch mal ein bisschen challengen sollte. Ein Plan ist, wie ich schon erwähnt habe, nur die halbe Miete, weil mit dem besten Plan, auch da wirst du auf deinem Weg mit Herausforderungen, Rückschlägen und auch schwierigen Situationen konfrontiert werden. Und dann liegt es eben an dir, diese zu überwinden, wenn aus dem Rückenwind plötzlich Gegenwind wird. Und da brauchst du das richtige Mindset, um eben diese Sache anzugehen. Und ich stelle dir jetzt ein paar Ideen und Tools vor, die dir eben dabei helfen können, dein Mindset auf Kurs zu halten oder wieder auf Kurs zu bringen. Ja, grundsätzlich gilt ja, wenn du ein Ziel verfolgst, Aufschieben verboten. Ja, wer kennt das nicht? Man schwört sich die Arbeit nicht mehr aufzuschieben und es passiert immer wieder. Sobald du jedoch einen Widerstand in dir verspürst, eine Aufgabe anzupacken, dann halte ganz kurz inne. Höre achtsam in dich hinein und frage dich, weshalb du diese Aufgabe aufschieben willst. Ist der Anreiz oder vielleicht der Druck nicht groß genug? Hast du andere Prioritäten? Oder hast du vielleicht ganz einfach Angst davor zu scheitern? Und dann überleg dir konkret, was du tun kannst, um die Aufgabe trotzdem anzupacken. Ja, vielleicht kannst du ja die ganze Aufgabe oder Teile davon delegieren. Oder ist die Unterteilung in mehrere kleine Schritte hilfreich? Kann dir vielleicht sogar auch jemand dabei helfen? Und gib dir trotz des Widerstands eine Minute Zeit, um dich mit der Aufgabe zu beschäftigen, die du aufschieben möchtest. Du wirst überrascht sein, wie schnell diese Minute verstreicht. Und in den meisten Fällen wirst du genau deshalb weitermachen, und mit der Zeit vielleicht sogar einen regelrechten Flow erleben, da das Ende der vielleicht ungeliebten Tätigkeit immer näher rückt. Erstelle am Abend eine Aufgabenliste für den nächsten Tag. Das hat den Vorteil, dass du am nächsten Tag direkt starten kannst. Und zudem stellt sich dein Unterbewusstsein quasi im Schlaf auf die Arbeit des kommenden Tages ein. Noch ganz wichtig, wenn du eine To-Do-Liste hast, streiche jede zu erledigende Arbeit, die du eben erledigt hast, von dieser Liste. Und ich bin sicher, du kennst das Gefühl, es ist ein ausgesprochen gutes, zu sehen, wie der Berg an ausstehenden Aufgaben immer kleiner wird. Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Annahmen über uns selbst, andere Menschen und unser Umfeld, die unser Denken und Handeln beeinflussen können. Und das oft ein Leben lang. Unsere Ziele und Handlungen werden von diesen Glaubenssätzen geprägt. Manche Glaubenssätze sind hilfreich und motivierend, andere jedoch können sich so auswirken, dass sie dich daran hindern, deine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Wenn deine Überzeugungen negativ und einschränkend sind, können sie bei dir zu einer selbstsabotierenden Haltung führen. Und oft denken wir unbewusste Sätze wie: Ich bin nicht gut genug, ich bin untalentiert, ich gehöre nicht dazu oder ich muss alles allein schaffen. Diese negativen Gedanken verursachen Angst und Unsicherheit. Sie sorgen dafür, dass du limitierende Denk- und Verhaltensmuster entwickelst und halten dich davon ab, dein Bestes zu geben. Weil eben bei dir der Glaube vorherrscht, dass es nicht ausreicht, egal wie viel du gibst. Und dadurch schränkst du dich selbst ein und verhinderst, dass du dein volles Potenzial ausschöpfst. Es ist jedoch möglich, deine negativen Glaubenssätze zu ändern. Indem du dir bewusst wirst, welche negativen Überzeugungen dich limitieren, kannst du sie auch hinterfragen und durch positive ersetzen. So kannst du deine selbstsabotierende Haltung in eine positive und motivierende umwandeln. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du dich immer wieder mit der Überzeugung «Ich bin nicht gut genug» limitierst. Das ist ein Glaubenssatz, den sehr viele Menschen mit sich herumtragen. Frage dich: Wie limitiert mich dieser Glaubenssatz? Die Antwort ist vielleicht, ich habe Angst, nicht zu genügen oder irgendwann entlarvt zu werden, dass ich gar nicht so gut bin, wie alle denken. Ich bin in einer permanenten Beweisführung. Und das ist ein gewaltiger Druck, der mich nicht zur Ruhe kommen lässt und mich erschöpft. Bei jedem Fehler, der passiert, fühle ich mich in diesem Glaubenssatz bestätigt. Diese Überzeugung führt auch dazu, dass ich gewisse Vorhaben frühzeitig aufgebe oder sie gar nicht erst starte. Und danach stell dir die nächste Frage. Warum limitiert mich dieser Glaubenssatz? Deine Reaktion auf einen Glaubenssatz sind das Symptom. Aber was war der Auslöser? Der Auslöser für diese Reaktionen? Es ist entscheidend, dass du zuerst die Ursache für deine limitierende Überzeugung kennst und löst, bevor du ihn in einen positiven Glaubenssatz umwandelst. Diesen Schritt überspringen viele Menschen. Sie kehren einfach den negativen Glaubenssatz in positive und wiederholen ihn wie ein Mantra. Doch damit übertünchen sie nur den alten negativen Glaubenssatz, so als ob du Farbe auf Rost streichst. Irgendwann blättert sie wieder ab und der alte Glaubenssatz kommt wieder zum Vorschein. Finde also zuerst die Ursache für deine Limitierung. Dann kannst du an den Symptomen arbeiten. Es ist kein einfacher Schritt und es kann auch sein, dass du dafür Unterstützung von außen benötigst. In unserem Beispiel solltest du dich fragen, weshalb immer wieder das Gefühl aufkommt, nicht genug zu sein. Sind es negative Erfahrungen oder Misserfolge aus der jüngsten Vergangenheit? Oder wurdest du bereits in jungen Jahren immer wieder damit konfrontiert, dass du als Mensch oder dass deine Leistungen nicht genug sind? Ja, und dann solltest du herausfinden, weshalb dich diese Unsicherheit so geprägt hat und in welchen Situationen oder bei welchen Menschen sie dich limitiert. Wo triggert sie, wie man so schön sagt? Ähneln sich diese Situationen oder Menschen? Steckt vielleicht sogar ein Muster dahinter? Und frage dich dann, ob dieser Glaubenssatz wirklich richtig und wahr ist. Lies dir vielleicht deine Fähigkeiten und vor allem deine Erfolge in der Vergangenheit auf. Dieser Schritt kann ein klares Signal geben, dass du eigentlich auf dem richtigen Weg bist und dem Glaubenssatz ungerechtfertigterweise zu viel Bedeutung beigemessen hast. Egal wie die Antwort ausfällt, frage dich ganz konkret, was du brauchst, um deine limitierenden Glaubenssätze loszuwerden. Nun geht's zur nächsten Frage. Wie sieht denn das Idealbild aus? Nun, die Antwort kann sein, ich kenne und nutze meine Stärken, ich bin mir aber auch meiner Schwächen bewusst. Ich weiß aber auch, was ich konkret tun kann, um diese zu verbessern. Ich bin selbstsicher und reflektiert, ich kann Erfolge als solche sehen und ich kann Komplimente annehmen. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin ruhig und gelassen. Ich fühle mich befreit, sicher und ausgeglichen. Ich bin genug. Wenn du deinen neuen positiven Glaubenssatz, eben wie in diesem Fall, ich bin genug, formuliert hast, solltest du dir diesen immer wieder aktiv vor Augen halten, damit er sich eben auch nachhaltig in deinem Unterbewusstsein verankert. Du kannst beispielsweise durch die Verwendung von Affirmationen daran arbeiten. Affirmationen sind kurze, positive Aussagen, die dich bei der Erreichung deiner Ziele unterstützen. Mit positiven Affirmationen versorgst du dein Unterbewusstsein mit Gedanken, Bildern und Gefühlen, die du eben haben wirst, wenn du dein Idealbild erreicht hast. In stressigen oder schwierigen Situationen können Affirmationen für dich wie ein Anker sein, an dem du dich festhalten kannst. So können sie dazu beitragen, negative Gedankenspiralen zu durchbrechen und deine positiven und stärkenden Ressourcen zu nutzen. Wenn du die Affirmationen regelmäßig und gezielt anwendest, stärken sie dein Mindset, dein Selbstvertrauen und eben auch den Glauben an dich selbst. Das Resultat wird sein, dass du dein volles Potenzial ausschöpfst, noch überzeugter an deinen Zielen arbeitest und sie auch erreichst. Gehe beim Verfassen einer Affirmation folgendermaßen vor. Starte mit dem Wort Ich. Sprich im Präsens, als ob du dein Ziel bereits erreicht hast oder die gewünschte Situation bereits Realität ist. Affirmiere Dinge, die du willst, nicht Dinge, die du nicht willst. In unserem Beispiel wäre das also nicht, ich habe keine Angst mehr, nicht zu genügen, sondern ganz einfach, ich bin genug. Halte die Affirmation kurz und formuliere präzise. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Affirmationen präsent halten und wiederholen kannst. Schreibe sie auf Karten oder kreiere ein Vision Board. Alternativ kannst du die Affirmationen auch aufnehmen und diese Aufnahmen immer wieder anhören. Finde ganz einfach die Methode, die am besten zu dir passt und die du auch wirklich anwenden wirst. Wiederhole sie zweimal am Tag, mindestens. Am Morgen nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen. Und du kannst sie auch in Momenten wiederholen, in denen du wartest, unterwegs, im Stau bist, Sport treibst oder einfach nur Zeit überbrücken möchtest. Du wirst dich am Anfang vermutlich dazu überwinden müssen, deine Affirmationen als Wahrheit anzuerkennen. Habe Geduld, denn wenn du dranbleibst, wirst du die positive Wirkung bald spüren. Lass diese positive und kraftvolle Erfahrung auf dich wirken. Gehe in ihr auf und erlebe deine Gedanken, deine mentalen und körperlichen Gefühle jedes Mal, wenn du die Affirmationen wiederholst. Ja, ein Beispiel. Martina war erfolgreich in ihrem Job und war bei Kunden und Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt. Allerdings hatte sie das Gefühl, dass sie ihr Potenzial nicht hundertprozentig abrufen konnte. Das zeigte sich darin, dass sie sehr zurückhaltend war, wenn es darum ging, für sich selbst einzustehen und sich innerhalb eines Teams oder der Organisation zu positionieren. Bei Beförderungsrunden wurden ihre Kolleginnen und Kollegen oft bevorzugt, obwohl sie mindestens genauso gut oder sogar besser qualifiziert war. Kollegial wie sie war, freute sie sich sogar für ihre Kollegen, die an ihr vorbeizogen. Aber es blieb auch immer ein fahler Nachgeschmack. Und mit der Zeit störte sie sich mehr und mehr daran, dass sie offensichtlich immer auf den letzten Metern auf der Strecke blieb. Sie wollte mehr als nur eine geschätzte und zuverlässige Arbeitskollegin sein. Wir begannen also damit, die Ursache für ihre limitierenden Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu orten. Martina war in einem familiären Umfeld aufgewachsen, in dem Bescheidenheit großgeschrieben wurde. Aussagen wie «Verlange nicht mehr von deinem Leben, als es dir gibt», «Schuster, bleib bei deinen Leisten», «Erkenne deinen Platz und sei dankbar dafür», hatten sie maßgeblich geprägt. Kurz gesagt, sie war mental gar nicht bereit, nach Höherem zu streben. Sie konnte es sich schlicht nicht vorstellen. Wir neutralisierten also ihre limitierenden Glaubenssätze und kehrten sie um. Und sie begann, positive Überzeugungen zu affirmieren. So entstanden positive Glaubenssätze wie «Ich darf erfolgreich sein». Und bald dachte sie nicht nur an ihre Ziele und Wünsche, sondern stellte sich ganz bildlich vor, wie sie ihre Vorhaben ganz erfolgreich umsetzte. In ihrer Fantasie entwarf sie ein Idealbild von sich selbst, das mit voller Überzeugung nach Höherem strebte. Ihr zukünftiges Selbst stand für sich ein und reklamierte seinen Platz für sich. Sie sah sich förmlich dabei, wie sie mit Herausforderungen fertig wurde und ihre Ziele am Ende souverän und erfolgreich erreichte. Und das löste Freude, Stolz und ein noch nie dagewesenes Glücksgefühl in ihr aus. Das alles geschah allerdings nicht von heute auf morgen. Es brauchte Zeit. Und anfangs fühlten sich diese Affirmationen wie eine Lüge an. Aber durch die konsequente Anwendung wurden sie immer klarer und selbstverständlicher. Schritt für Schritt baute sie ihre selbst auferlegten Beschränkungen ab und begann ihr volles Potenzial erfolgreich auszuschöpfen. Ich habe vorhin vom Vision Board gesprochen, wenn es eben darum geht, Affirmationen festzuhalten. Gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Ein Vision Board ist ein Visualisierungstool, das deine Ziele und Wünsche bildlich darstellt. Es dient dazu, dich jedes Mal, wenn du es betrachtest, an deine Ziele und die damit verbundenen Gefühle zu erinnern und ja, dich auch zu motivieren. Du kannst dein Vision Board physisch und oder elektronisch erstellen. Es kann sämtliche Lebensbereiche abdecken, wie die persönliche Entwicklung, dein Beruf, Finanzen, Besitz, Beziehungen und so weiter. Und wenn du sehr viele Ziele hast, machst du vielleicht für jeden Bereich ein eigenes Board. Nimm nun deine Liste mit den Zielen, die du erreichen willst. Suche nach Bildern, die deinem Ziel nahe kommen. Oder noch wichtiger, suche Bilder, zu denen du aus deinem tiefsten Inneren Ja sagen kannst. Das Bild stellt die Erreichung dieses Ziels dar. Verwende auch mindestens ein Bild von dir, das sich in glücklicher, zufriedener und erfüllter Stimmung zeigt. Stelle dann die ausgesuchten Bilder ganz nach deinem Gefühl zu einer Collage zusammen, bis es stimmt. Du kannst auch motivierende Bestätigungswörter hinzufügen, die ausdrücken, wie du dich fühlen willst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ja, fröhlich, kraftvoll, furchtlos, geliebt, stark, gesund, liebend, finanziell frei. Nimm, was für dich passt. Und nimm dir auch regelmäßig Zeit, um dein Vision Board zu betrachten. Sorge dafür, dass es allgegenwärtig ist und dich so immer wieder an deine Ziele erinnert. Wenn du dein Vision Board physisch erstellt hast, kannst du es abfotografieren oder einscannen und auf deinem Computer, Handy oder Tablet abspeichern, wo immer du magst. So hast du es auch immer dabei. Du kannst es auch ausdrucken und in deine Brieftasche mitführen. Du kannst es als Lesezeichen einsetzen oder es unter die Sonnenblende deines Autos klemmen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Nutze sie. Oder kaufe dir eine transparente Pultunterlage und lege es darunter. Auch hier, betrachte es mindestens zweimal täglich. Am besten morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen und tauche mit deinen ganzen Gefühlen in Kombination mit deinen Affirmationen vielleicht in diese Bilder ein. Manchmal werden wir mit negativen Gefühlen konfrontiert. Und stell dir jetzt vor, du könntest in privaten oder beruflichen Situationen negative Gedanken oder belastende Gefühle loslassen und einfach hinter dir lassen. Mit der Sedona-Methode von Lester Levinson haben wir ein Tool, welches genau das bewirkt. Weil unsere übliche Reaktion besteht meist darin, belastende Gedanken und Gefühle zu verdrängen, zu unterdrücken oder sie komplett zu ignorieren. Wir wollen sie ganz einfach nicht zulassen, weil wir eine Situation nicht wahrhaben oder akzeptieren wollen. Oder vielleicht auch, um uns vor dem Schmerz zu schützen. Aber allerdings ist es fast unmöglich, diese unterdrückten Gefühle und Gedanken komplett zu eliminieren. Denn die Ursache, sei es die Situation oder die Person, die diese Gedanken ausgelöst hat, ja, die kann in der Regel nicht verändert werden. Und zudem kann das Verdrängen mit der Zeit auch mentale und körperliche Folgen mit sich ziehen. Die Verdrängung von Gefühlen ist also keine wirkungsvolle, geschweige denn gesunde Strategie, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Was wir jedoch ändern können, ist unsere Reaktion auf ein negatives Erlebnis oder Personen. Und wir können lernen, wie wir eben mit diesen Gefühlen umgehen. Es kann geschehen, indem wir uns bewusst dazu entscheiden, diese Gefühle loszulassen. Dazu müssen wir sie jedoch zuerst einmal zulassen und annehmen. Mit der Sedona-Methode steht dir dazu ein einfaches, aber wirkungsvolles Tool zur Verfügung. Also denke an die Situation oder die Person, die dich ärgert, dich limitiert oder eine Blockade auslöst. Stelle dir dann folgende Fragen. Was fühle ich genau? Konzentriere dich darauf, was du fühlst, wenn du an die Situation oder den Menschen denkst. Und vielleicht weißt du auch schon, wie du dich stattdessen oder anstelle des negativen Gefühls fühlen möchtest. Und dann frag dich, kann ich das Gefühl zulassen? Kann ich das negative Gefühl zulassen? Antworte spontan und ehrlich auf diese Fragen. Wenn die Antwort ja ist, geh noch einmal ganz in dieses negative Gefühl hinein und lass es auf dich wirken. Was fühlst du konkret? Welche Gedanken hast du? Hast du vielleicht körperliche Empfindungen? Wenn die Antwort nein ist, frage dich, warum du das Gefühl nicht zulassen kannst. Warum kannst du das Gefühl im Moment nicht zulassen? Bist du noch nicht bereit dazu? Belasse dich der Gedanke, das Gefühl zuzulassen, noch zu stark oder versuchst du es aktiv zu verdrängen? Und überlege dir, was passieren muss, damit du das Gefühl doch noch akzeptieren kannst. Und dann frag dich, kann ich das Gefühl loslassen? Und auch hier hast du die freie Wahl, denn beide Antworten sind richtig. Sei wiederum ehrlich und spontan. Ja, dann frag dich, wenn ich könnte, würde ich denn das Gefühl loslassen? In diesem Fall geht es eben darum, was du willst und nicht, was du kannst. Du bestimmst, ob du das Gefühl loslassen willst oder nicht. Egal, ob die Antwort ja oder nein lautet, frag dich, was die Antwort bei dir auslöst. Wenn die Antwort nein lautet oder du unsicher bist, kannst du dir zusätzlich die Frage stellen, möchte ich an diesem Gefühl festhalten oder mich davon befreien? Und dann geh zum nächsten Schritt über. Wann willst du es loslassen? Diese Frage lädt dich dazu ein, das Gefühl entweder sofort oder auch später loszulassen. Die Entscheidung, die triffst du. Egal, ob du das Gefühl jetzt gleich oder erst in ein paar Tagen oder Wochen loslassen willst, mit deiner Antwort gibst du dein Einverständnis und den Willen bekannt, dass du das Gefühl und die damit verbundenen negativen Gedanken, Blockaden oder Limitierungen nicht weiter in dir tragen willst. Wiederhole die aufgezählten Schritte und die Fragen so oft, bis du eine Veränderung in der Wahrnehmung der negativen Auswirkungen des Gefühls spürst und du wirst sehen, dass es mehr und mehr weniger wird und du mehr und mehr bereit sein wirst, eben die negativen Gefühle einer Situation oder auch einer Person gegenüber loszulassen und zu neutralisieren. Kommen wir zu einem nächsten Tool, wenn es eben darum geht, herauszufinden, was du eben gerne tust, wo du aber auch gut bist, was du vielleicht machen kannst, das anderen etwas dient und am Ende des Tages auch du damit Geld verdienen kannst. Du erahnst es vielleicht schon, dieses Tool ist das Ikigai-Modell. Das ist ein Konzept, das aus Japan stammt und darauf abzielt, Menschen dabei zu helfen, ihren Lebenssinn zu finden. Es basiert auf der Idee, dass es vier Faktoren gibt, die zusammenkommen müssen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Erstens, du musst etwas tun, was du liebst. Zweitens, du musst etwas tun, was dich weiterbringt. Drittens, du musst etwas tun, was für andere nützlich ist. Und viertens, du musst etwas tun, womit du Geld verdienen kannst. In meinen Coachings arbeite ich mit einer leicht abgewandelten Version und richte den Fokus mit meinen Klientinnen und Klienten konkret auf ihren Beruf und ihren Job. Der erste Teil. Erkunde deine Interessen und Fähigkeiten. Zuerst geht es mal darum, dich zu fragen, was du liebst, was liebst du zu tun? Schreibe sämtliche Dinge auf, die du gerne tust. Dinge, die eine Leidenschaft bei dir wecken und die dir Freude bereiten. Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt und beschränke dich nicht nur auf das Berufliche. Persönliche Interessen und Hobbys haben hier ebenfalls ihren Platz. So, nun fragst du dich, was du gut kannst. Welche sind deine Stärken, Kompetenzen und Expertisen? Schreibe all deine Talente und Fähigkeiten auf. Und wenn es dir schwerfällt, diese Fragen zu beantworten, dann bitte Kolleginnen und Kollegen oder Personen aus deinem privaten Umfeld um ihre Einschätzung. Dann fragst du dich, wofür du bezahlt werden könntest. Für welche Tätigkeiten oder Talente wirst du aktuell bezahlt? Für welche Fähigkeiten oder Talente könntest du sonst noch bezahlt werden, heute oder auch in Zukunft? Wofür wären Menschen oder Unternehmen sonst noch bereit, dir Geld zu bezahlen? Dann frag dich, was die Welt braucht. Was fehlt in deinem nahen oder erweiterten Umfeld? Welche Lösungen, Dienstleistungen oder Produkte, die nicht oder zu wenig vorhanden sind, kann die Welt noch brauchen? Schreibe sämtliche Begriffe auf einzelne Kärtchen. Das hilft dir dann im nächsten Schritt, Überschneidungen zu erkennen und sie festzuhalten. Im zweiten Teil geht es um die Identifikation deiner Potenziale und Überschneidungen. Schau dir nun die Antworten aus den Bereichen, was du liebst und was du gut kannst, an. Welche Antworten kommen in beiden Bereichen vor? Oder vielleicht auch sinngemäß vor. Nimm diese zur Seite und geh dann zum nächsten Schritt. Vergleiche die Kärtchen, die du im ersten Schritt ausgewählt hast, mit den Antworten im Bereich, wofür du bezahlt wirst. Suche auch hier wieder die Antworten, die sich mit den Begriffen verbinden lassen, welche du im ersten Schritt ausgewählt hast. Vermutlich werden die verbliebenen Antworten nach diesem Schritt weniger sein. Denn wenn du etwas gerne machst und darin gut bist, heißt es noch nicht, dass du auch dafür bezahlt werden kannst. Aber genau das ist der Sinn der Sache, damit wir im nächsten Schritt genau die Antworten erhalten, die es weiter zu verfolgen gilt. Nimm die nun verbliebenen Antworten, also jene, die auf die Frage nach dem, was du gut kannst, wofür du bezahlt werden könntest und auch was du liebst, eben die überall darauf einzahlen und vergleiche diese mit den Antworten aus dem Bereich, was denn die Welt braucht. Welche Überschneidungen gibt es hier? Vermutlich sind es wieder ein paar weniger. Und genau diese verbleibenden Antworten zeigen dir, wie deine Tätigkeit aussehen muss, die dir Spaß bereitet, die deinen Fähigkeiten entspricht, für die du Bezahlungen erwarten kannst und die auch wirklich gebraucht wird. Mit diesen Erkenntnissen kannst du mal deine aktuelle Tätigkeit reflektieren. Und wenn du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, können dir die Antworten aus der vorherigen Übung eben auch in Kombination mit der Sinnformel, also den Ergebnissen aus der Sinnformel dabei helfen, indem du zum Beispiel Stellenausschreibungen, die ich anspreche, mit eben diesen Ergebnissen vergleichst, ob eben diese Ausschreibungen auf die Ergebnisse, die du herausgefunden hast, ob die darauf einzahlen. Kommen wir zum letzten Tool. Das ist das Tool des inneren Teams. Die Basis zu diesem Tool hat der Kommunikationspsychologe Friedmann Schulz von Thun gelegt. Mit dem inneren Team sind die Anteile deiner Persönlichkeit gemeint, die sich zu Wort melden, wenn du vor einer herausfordernden Situation stehst, wenn du zweifelst, unsicher oder zwiespältig bist. Die Arbeit mit dem inneren Team hilft dir, Unsicherheiten und Konflikte zu bewältigen. Sie hilft dir aber auch, dich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, was in schwierigen Situationen in dir vorgeht. Je nach Situation melden sich verschiedene Anteile zu Wort. Das kann zum Beispiel die Kritikerin sein, der Ängstliche, der Zerrissene, die Vorsichtige oder der Warner. Aber es gibt auch positive Anteile, wie die Mutige, der Souveräne, die Selbstsichere, der Starke oder die Visionärin. Alle diese Anteile haben gute Absichten. Sie sind ein Teil von dir. So will dich die Kritikerin vielleicht dafür schützen, dass du zu euphorisch wirst oder unkontrolliert handelst. Der ängstliche Anteil kann dafür sorgen wollen, dass du Entscheidungen und Handlungen abwägst. Die Mutige lässt sich Neues ausprobieren. Der Starke sorgt dafür, dass du in schwierigen Situationen durchhältst. Je nach Situation können ein oder mehrere dieser Anteile laut werden, was zu Verunsicherung führen kann. Wenn du dein inneres Team kontrollierst, hilft dir das, souveräner und gelassener Entscheidungen zu fällen und allgemein sicherer und geführter durchs Leben zu gehen. Und so wie du vielleicht ein Team im richtigen Leben managst, solltest du auch dein inneres Team lenken. Du sitzt auf dem Regiestuhl und bestimmst, wer wie viel Raum einnimmt. Und am Ende des Tages entscheidest du, wie du eine konkrete Frage beantwortest oder eine Herausforderung bewältigst. Wenn du dich also in einer herausfordernden Situation befindest, kannst du folgendermaßen vorgehen. Identifiziere die einzelnen Mitglieder deines inneren Teams, die sich in der Situation gerade melden. Du kannst sie dir vorstellen oder auch auf einem Blatt notieren. Skizziere dazu zum Beispiel einen Tisch, an dem sämtliche Anteile sitzen, die kritischen, die ängstlichen, die negativen, aber auch die starken, mutigen und positiven. Am Kopf des Tisches ist dein Platz. Welches Mitglied, welcher Anteil ist im Moment am lautesten und was löst damit ein ungutes und unsicheres Gefühl aus? Vielleicht sind es auch zwei oder drei Anteile, die sehr laut sind. Trete zuerst so in einen inneren Dialog mit dem lautesten Anteil und lass ihn oder sie die Bedenken und Vorbehalte mit seinen Argumenten vorbringen. Finde in diesem Dialog heraus, welche gute Absicht dieser Teil mit seinem Votum verfolgt. Zeige Verständnis für den Anteil, nimm sein Votum und seine guten Absichten dankbar an. Frage dich, ob er recht hat. Wenn dem so ist, finde heraus, wie du die Lücke schließt oder das Problem lösen kannst. Falls er in deiner Sicht falsch liegt, überlege dir deine Argumente, um das Votum zu widerlegen. Nun kannst du direkt mit diesem inneren Anteil in den Dialog treten. Sprich mit ihm in Gedanken oder auch laut. Mach ihm bewusst, dass er dich negativ beeinflusst oder einschränkt, bei aller Dankbarkeit für die guten Absichten, die er hat oder sie hat. Teile vielleicht auch Lösungsvorschläge oder Gegenargumente. Lass nun auch die anderen positiven Anteile zu Wort kommen, indem sie deine Argumente stützen. Notiere dir die positiven und stärkenden Argumente der bejahenden Anteile. Und hole dann im Lauf sämtliche weiteren Anteile, die kritischen und aber auch die positiven, auf dieselbe Weise ab, bis dein inneres Team wieder eine Einheit bildet. Und dann triffst du eine Entscheidung, wie du die Herausforderung erfolgreich lösen wirst. Also du siehst, wenn du eben in Dialog mit deinen Anteilen, in kritischen, ängstlichen Anteilungen gehst, dann geht es eben darum, dass du mit dir selbst auch ins Reine kommst, dass du mit dir selbst, mit den Anteilen dich auseinandersetzt und sie nicht einfach beiseite wischst. Das geht ja im richtigen Leben auch nicht. Kritische oder ängstliche Menschen oder Teammitglieder, ja, die kannst du auch nicht einfach ruhig stellen. Das brodelt ja irgendwo immer weiter. Also such den Dialog, wie du ihn auch eben mit deinem Team hoffentlich suchst, wenn es darum geht, kritische Situationen zu lösen. Such den Dialog genauso mit deinen inneren Anteilen und führe so eine Lösung herbei, die eben von all deinen Anteilen getragen werden kann. Ja, probiere es aus und bleib dran, auch wenn es am Anfang etwas ungewöhnlich erscheinen mag. Und das ging mir am Anfang auch so. Ich konnte mir die verschiedenen Persönlichkeiten nur schwer vorstellen, geschweige denn mit ihnen in einen Dialog zu gehen. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis, als ich einen Anruf von einer deutschen Unternehmensberatung erhielt. Sie fragten mich, ob ich eine Großveranstaltung mit 100 Führungskräften durchführen könne, in Englisch. Spontan sagte ich zu. Als ich aufgelegt hatte, dann ging es los. Und meine inneren Anteile legten lautstark los. Bist du wahnsinnig? Das klappt nie. Schon in 3 Wochen bist du irre, so ein Mandat anzunehmen. 100 Personen in Englisch. Das sind nur einige der Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Langsam, aber sicher kam Angst auf und ich begann zu zweifeln, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte mit meiner Zusage. Und dann entschloss ich mich, die ganze Angelegenheit mit meinem inneren Team zu besprechen. Zuerst identifizierte ich die Anteile, die sich zu Wort gemeldet hatten. Da war der Kritiker, der Ängstliche, der Vorsichtige. Aber es waren auch der Erfahrene, der Kompetente, der Mutige und der selbstsichere Anteil präsent. Ich stellte mir vor, dass ich diese 7 Anteile zu einem Teammeeting, einem imaginären Teammeeting an den Tisch holte. Der lauteste am Tisch war der Kritiker. Von ihm kamen Aussagen wie, da bist du wieder völlig unüberlegt vorgegangen. Wie auch immer, musst du immer Ja sagen, ohne nachzudenken. Hast du das überhaupt im Griff und sind deine Englischkenntnisse überhaupt gut genug? Dann bin ich einmal gespannt, ob du nicht auf die Schnauze fällst. Ich hörte mir in der Folge sämtliche Punkte an. Bedankte mich bei dem Kritiker dafür, dass er besorgt war, dass ich nicht abhob und mir der Herausforderung, die ich angenommen hatte, bewusst war. Und dann trug ich meine Argumente vor. Zum Beispiel, aber hey, dieses Workshop-Format habe ich in den letzten Jahren x-mal durchgeführt. Ich habe auch schon Großveranstaltungen mit über 550 Personen geleitet. Ich arbeite seit über 20 Jahren immer wieder mit englischsprachigen Personen. Und diese Aussagen wurden von den positiven Anteilen, also dem Erfahrenen und dem Kompetenten, die wurden bestätigt. Der Kritiker, noch immer leicht murrend, konnte schließlich überzeugt werden und wurde leiser. Und dann ging ich auf dieselbe Weise mit sämtlichen anderen Anteilen in den Dialog. Immer so lange, bis ich sie davon überzeugt hatte, dass diese Herausforderung mach- und lösbar ist. Danach fühlte ich mich gestärkt und sicher. Ich war mir aber auch bewusst, was ich zu tun hatte und bereitete mich akribisch auf den Tag vor. Die Veranstaltung wurde ein Erfolg und ich wurde wieder für einen weiteren Workshop gebucht. Und seit diesem Tag arbeite ich immer wieder mit dem inneren Team bei beruflichen, aber auch bei privaten Herausforderungen. Vermutlich wirkt diese Methode etwas abstrakt. Was ich auch ab und zu bei meinen Klientinnen und Klienten im Coaching erlebe. Aber mach den Versuch und geh mal diesen etwas unkonventionellen Weg. Hör auf dein inneres Team, geh mit ihm in Dialog, auch wenn sich das am Anfang etwas schräg anfühlen mag. Starte vielleicht mit einer einfachen Herausforderung und übe. So gewinnst du ein gutes Gefühl dafür, wie du eben in Zukunft dein inneres Team für dich nutzen kannst. Ich hoffe, dass diese Tools dich auf deinem Weg unterstützen können, dass sie dir Kraft, Energie, Zuversicht und Mut geben und vielleicht auch dabei bestärken, deine Ziele weiter zu verfolgen, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Und mach dich nun auf zu deiner beruflichen Erfüllung. Wir sind am Ende dieser Podcast-Reihe. Und du weißt, warum es so wichtig ist, dass du deine und eine Arbeit ausführst, in der du Sinn siehst und die dich erfüllt. Du hast gelernt, wie du es schaffst, die Sinnhaftigkeit in deinem Job zu finden und zu leben. Du weißt, wonach du suchen musst und welche Fragen du dir stellen sollst, um deiner Sinnhaftigkeit auf die Spur zu kommen. Mit der Sinnformel und den Tools hast du jetzt ein wirkungsvolles Instrument dazu. Überprüfe deine Situation regelmäßig, eben damit du Abweichungen frühzeitig erkennst und eben handeln kannst. Mit der Sinnformel kannst du deine aktuelle Situation jederzeit reflektieren und erkennen, ob du in deinem Job auf dem richtigen Weg bist. Und genau das kannst du auch mit deinem Team, deiner gesamten Organisation tun. Wenn du den ganzen Prozess mal nicht durchführen möchtest, reicht es oftmals schon, wenn du die folgenden Fragen stellst und aufmerksam auf deine innere Reaktion achtest, um herauszufinden, ob deine aktuelle Situation für dich stimmig ist oder ob etwas im Argen liegt. Also frag dich entsprechend meine Arbeit und mein berufliches Umfeld meiner inneren Haltung. Erziele ich Nutzen für mich und andere, so wie ich mir das vorstelle? Kann ich meine volle Leistung bringen, mein Potenzial ausschöpfen und die Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit auch nachhaltig sicherstellen? Wenn du dich regelmäßig deiner Situation stellst, konsequent an den Maßnahmen dranbleibst und sie umsetzt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Es braucht Mut, hinzuschauen und in der Konsequenz Veränderungen anzustoßen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Verlassen der Komfortzone nur am Anfang wirklich mühsam ist. Die Ergebnisse, die du erzielen wirst, wenn du es eben durchziehst, die wiegen den Schmerz der Veränderung um ein Vielfaches auf. Und das hat auch Auswirkungen auf dich als Mensch und dein Privatleben. Du schaffst dir mehr Lebensqualität. Du wirst mit einer besseren Stimmung und einem höheren Energielevel nach Hause kommen. Vorbei sind die Zeiten, an denen du ausgelaugt und unzufrieden mit deiner Arbeit gehadert hast. Und das wird auch für dein Umfeld spürbar sein. Deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder, deine Freunde werden ein anderes Ich von dir entdecken und es schätzen lernen. Du verbringst ein Drittel deiner Lebenszeit am Arbeitsplatz. Es gibt viel zu viele Menschen, die in ihrem Job nicht glücklich sind. Sie hassen ihn vielleicht sogar, weil er ihnen keinen Sinn gibt. Sie sind unzufrieden, ausgelaugt und ohne Perspektive. Im Privatleben hätten sie schon längst etwas verändert. Sie hätten ihren Freundeskreis, ihren Verein, ihr Umfeld oder ihren Wohnsitz gewechselt. Warum passiert das nicht öfter im Berufsleben? Warum unternehmen Menschen so oft einfach gar nichts und halten die Situation einfach aus? Jahrelang. Du auch. Es ist eine ganz persönliche Pflicht, dir und deinem Umfeld gegenüber eben dafür zu sorgen, dass du eine Arbeit ausübst, in der du Sinn siehst und die dich erfüllt. Du musst nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen. Manchmal bringen Reflexion und das Einleiten von kleinen Schritten schon sehr viel an positiver Veränderung. Aber das wird niemand für dich tun. Du und nur du selbst entscheidest, ob du diese Challenge annimmst. Nun liegt es an dir, etwas aus den Informationen aus diesem Buch zu machen. Du hast die Wahl. Du kannst das Buch ins Regal stellen und deine Situation weiter aushalten. Oder du übernimmst Verantwortung für dich, aber auch für dein berufliches und privates Umfeld und arbeitest den Prozess, den ich dir in dieser Podcast-Reihe oder eben in Arbeite mit Sinn, dem Buch dargelegt habe, gewissenhaft, ehrlich und konsequent durch. Motiviere auch deine Kolleginnen und deine Kollegen, deine Mitarbeitenden, den Sinn in ihrer Arbeit regelmäßig zu überprüfen. Finde auch gemeinsam mit deinem Team oder einer ganzen Organisation diese verbindende Sinnhaftigkeit. Je mehr Menschen den Sinn und damit die Erfüllung in ihrer Arbeit finden, desto besser wird unsere Arbeitswelt sein. Ja, lass mich wissen, wie du deine Mitarbeitenden, dein Team oder deine Organisation zur Sinnhaftigkeit gefunden haben. Ich freue mich schon jetzt auf eure Erfolgsgeschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch «Arbeite mit Sinn» on- und offline überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insight Podcast veröffentlicht wird, dann abonniere ganz einfach diesen Kanal.